Hallo und herzlich willkommen hier heute bei Branding Over Coffee live aus Köln. Es ist Mittwochabend, einen Tag bevor die Podcast-Folge hier online geht, sitze ich hier gerade abends noch im Hotelzimmer und spreche das Intro ein. Und deshalb Intro, denn die Podcast-Folge, die dich heute erwartet, ist vor ein paar Wochen auf der Vacation auf Schloss Blankensee entstanden. Und zwar mit einer Person, die ich dort zum allerersten Mal persönlich treffen durfte, bereits aber davor schon online kannte, dem lieben Frederic Mathieu. Und wir hatten ja nicht nur sehr witzige, schöne persönliche Gespräche, egal ob morgens beim Frühstück, nachmittags auf einem Kaffee oder abends am Lagerfeuer, sondern eben auch einen super, super spannenden fachlichen Austausch. Und ja, deswegen hatten wir dann gesagt, okay, pass auf, wir schnappen uns jetzt spontan das Mikro und zeichnen hier gemeinsam eine Podcast-Folge auf. Und genau diese Podcast-Folge erwartet dich jetzt hier heute. Frederic ist Trainer, Autor, Keynote-Speaker und vor allem aber auch Verhandlungsexperte. Und ja, weil ich selbst in diesem Interview und auch in dem Workshop, den Frederic gegeben hatte, mir nochmal bewusst geworden ist, wir stecken wirklich, egal wer du bist, was du machst, in super etlich vielen Verhandlungen, wirklich jeden einzelnen Tag, auch wenn wir es selbst vielleicht gar nicht merken. Und gerade eben mit einem Expertenbusiness ist es natürlich nochmal so viel wichtiger, dass du diese Situation erkennst und dann auch für dich nutzt. Deshalb, wie Verhandeln zum Kinderspiel wird, wie du deine Ziele im Gespräch erreichst, ohne eben jetzt mit Druck an die Sache ranzugehen, dich schlecht zu fühlen, mit manipulativen Techniken arbeiten zu müssen und auch wo es zum Thema Verhandlungen Parallelen zum Branding gibt, all das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und bei dieser wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß.
All right, Frederic, wir haben gesagt, wir sprechen über das Thema, wie Branding Verhandlungen unterstützen kann. Und die erste Frage, die sich jetzt bei mir tatsächlich gleich im Kopf auftat, ist, was sind Verhandlungen überhaupt? Weil ich hatte natürlich so erst gedacht, okay, mit Kunden verhandelt man vielleicht Preise, mit Mitarbeitern kann man über Dinge verhandeln, aber wahrscheinlich hast du eine andere Definition von Verhandlungen als ich.
Ja, so ist das. Also jedes Gespräch, jedes Meeting ist immer eine Verhandlung, weil meistens ist es so, dass wir Menschen ja, wir haben ja knappe Ressourcen, du hast ja auch nicht zu viel Geld, zu viel Zeit und hast du nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Gespräch hast, ob das mit deinen Mitarbeitern ist, zum Thema, wer geht wann in Urlaub, wer macht welche Arbeit, oder zum Thema Geld mit Kunden verhandelst, über Preise und Pakete mit Lieferanten oder auch zu Hause, wo es mit deiner Partnerin, Partner, wo es in den Urlaub geht. Das heißt, alles ist Verhandeln. Jedes Gespräch ist Verhandeln. Und mich nervt das immer, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, weißt du, ich habe mit Verhandlungen nichts zu tun. Da muss ich mir immer, ist immer so ein Mix zwischen Lachen und so an den Kopf fassen, weil alles ist eine Verhandlung. Alles. Selbst hier auf der Vacation, wir sind in einem wunderschönen Schloss, hier im Schlossgarten, ist es auch so, wenn da nur noch zwei Bier im Kühlschrank sind und vier Leute hingehen, auch das ist eine Verhandlung.
Ja, ich habe dich ja gerade auch gefragt, wir sind gerade super zufällig uns über den Weg gelaufen, dann habe ich dich gefragt, so hey, lass doch auch ein Podcast-Interview aufnehmen. War das auch schon eine Verhandlung? Und hatte vor allem, wie gesagt, wie hilft Branding bei Verhandlungen? Hatte mein Branding jetzt Auswirkungen oder mein Expertenstatus Auswirkungen auf deine Antwort? Was würdest du sagen?
Ja, sicher. Ja. Also klar, das war auch schon eine Verhandlung, aber relativ eine einfache, weil du hast mir was angeboten, was ich gesagt habe, ja, sehr gerne. Das heißt, wir haben uns sofort gefunden. Von dem her war das eine kurze Verhandlung, wo beide was davon haben und hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch. Und ich bin der Meinung, dass halt, wenn du unvergleichlich bist, wenn du ein tolles Personal Branding hast, was ja dein Thema ist, ja, wenn ich mit der Claudia zusammenarbeiten will, dann will ich mit dir zusammenarbeiten. Dann kann ich nicht sagen, liebe Claudia, ich habe eine Ausschreibung gemacht, ich habe noch drei weitere Angebote von drei anderen Claudias und die sind günstiger als du. Du musst jetzt beim Preis noch was machen. Das heißt, Branding, wenn du das machst, das ist pures Geld wert. Und das hilft dir beim Verhandeln, weil du wirst unvergleichlich. Weil du bist du. Dich gibt es einmal. Und von dem her ist das sehr, sehr, sehr gut, wenn du das im Branding machst. Das hilft dir in den Verhandlungen sehr stark. Weil es gibt auch Menschen, anderes Thema Branding, die kaufen das Leben lang die gleiche Automarke, weil sie halt so überzeugt sind, weil vielleicht sogar schon die Eltern die gleiche Marke gefahren haben. Und da ist egal, was die Konkurrenz macht, du willst immer bei den gleichen Marken bleiben oder halt bei der gleichen Person.
Mhm. Geil, vielleicht können wir, ist mir gerade eingefallen, es so machen, dass wir mal gucken, was ist eigentlich eine Verhandlung, wo beginnt die, was sind sozusagen die Steps von einer Verhandlung und dann jene einzelnen Schritte mal auch so in der Branding-Perspektive beleuchten. So, was macht es für einen Unterschied? Weil die Verhandlung startet ja wahrscheinlich nicht damit, in dem Moment, wo ich auf dich zukomme und dich frage, hey, lass ein Podcast-Interview machen, sondern ja schon, es gibt ja wahrscheinlich so eine Vorbereitungsphase, oder? Kann man das so aufteilen?
Ja, es gibt, du warst ja bei mir im Workshop dabei, es gibt so verschiedene Phasen in der Verhandlung und ich denke, Branding wirkt vor allem in der in der Vorbereitungsphase, eigentlich schon vor dem Gespräch. Weil, wenn du ein starker Personal Brand bist und jetzt machst du dann einen Termin, du verfolgst die Person schon lange auf Social Media, hörst dir den Podcast an und dann darfst du jetzt endlich mal mit der Person persönlich sprechen. Dann hat die schon so einen hohen Status bei dir, dass du halt völlig offen bist und ganz anders verhandelst, weil du möchtest ja mit der Person zusammenarbeiten. Du kennst die ja schon, weil die hüpft jeden Tag über deine Storyline bei Insta oder bei TikTok. Du hast schon so viel Mehrwert von der Person mitgenommen. Du willst zusammenarbeiten. Mhm. Du weißt zwar noch nicht, was es kostet, was im Angebot ist, aber du bist quasi offen und bereit. Das heißt, für mich wirkt das schon viel weiter nach vorne. Viel, viel, viel weiter vor dem Gespräch.
Ja, total. Ich musste auch gerade, als du das gesagt hast, dran denken, ich bin hier angekommen auf der Vacation und dann ist auch einer der Teilnehmer, wo ich jetzt natürlich nicht den Namen sage, auf mich zugekommen, meinte ja so, also das Erste, was er zu mir gesagt hatte, war, hey, ich will bei dir kaufen. Und das war natürlich dann auch so, einen Tag später saßen wir zusammen, 15 Minuten Gespräch, okay, passt, angegeben, machen wir so. Und dann hatte ich auch erfahren, ich wusste ja schon zu Hause, als ich noch war, dass ich bei dir kaufen werde. Also das ist ja genau sozusagen dieses, wovon du gerade gesprochen hast, dass so vor der Verhandlung war eigentlich schon klar oder hatte sozusagen mein Branding auch schon die Wirkung darauf, wie sich der Kunde dann im Verkaufsgespräch, nenne ich es jetzt mal, entscheidet.
Absolut. Ja, also wir haben uns ja auch nur online gekannt vor dem Termin und als du da oben auf der Treppe da gestanden bist am Tag 1, da, also wir kennen uns online, da war halt auch so, hey, hallo, wie geht's und so, als würden wir uns schon lange kennen, weil halt wir uns online kennengelernt haben und uns wahrscheinlich auch immer wieder mal über den Weg gelaufen sind, aber einfach online. Das heißt, du hast sofort einen Zugang zu der Person, du hast ja die Sympathie vorher schon aufgebaut und dann wird es halt ganz einfach im Gespräch. Und wenn du jetzt zurück zum Branding und Verhandlung gehst, wenn ich halt irgendwie ein Angebot rausschicke, dann steht ja an dem Angebot auch meistens so klassisch drin, der Preis, der Lieferumfang, Referenzen, Testimonials und. Das überzeugt mich ja auch. Und dann gehe ich ja dann mal dahin, schaue mir das an und dann gibt es ja immer einen Kaufentscheid. Beim Branding ist es so, dass mich natürlich die Person in eine Beziehung aufgebaut wird zu der Person, die mich überzeugt. Du zeigst ja deine Storys auch immer wieder so zu zufriedenen Kunden. Das mache ich auch, wenn ich auf der Bühne bin, mache ich ein Selfie und so. Da denken die Kunden, ja, der steht die ganze Zeit auf der Bühne, irgendwas muss der ja können, oder? Und so überzeugen sich die Leute halt. Es gibt so verschiedene so, ja, Psychologie der Überzeugung. Das eine ist Autorität zum Beispiel. Bei dir ist es natürlich mit den Leuten, die du zusammenarbeitest. Du hast ja ein paar ganz bekannte Leute, die mit dir sich von dir beraten lassen und durch dich noch eine wertvollere Personenmarke werden. Und dann sieht man halt, mit wem du zusammenarbeitest. Das hat einen großen, großen Überzeugungseffekt. Bei mir sind das zum Beispiel die Referenzen der Großkunden. Ich habe ein paar ganz große Unternehmen, die ich berate, die ich trainiere. Und wenn du siehst, wow, der Frederik arbeitet mit der Firma oder er steht auf dieser Bühne, dann ist das halt absolut ein Überzeugungseffekt in der Autorität. Und da gibt es halt noch viele weitere so Trigger, der Psychologie der Überzeugung, die dann wirken und da kannst du im Branding natürlich sehr viel unterstützen.
Mhm, ja, total wichtiger Punkt. Also hier auf jeden Fall auch an der Stelle ja schon mal, was man sozusagen aus Branding-Perspektive machen kann, dass du eben darauf achtest, dass du dich sozusagen als Experte schon positionierst und auch sichtbar machst, bevor der Kunde eigentlich zu dir kommt und du sozusagen schon das Vertrauen, auch Sympathie ist so ein großer Faktor, Sicherheit und so, dass alles schon da ist, bevor der Kunde überhaupt bei dir im Gespräch sitzt. Mal mit Blick auf Verhandlungen. Was gibt es denn, was Verhandlungen angeht, für Dinge, die ich vorbereiten sollte, bevor ich im Gespräch sitze mit jemandem?
Also bevor du im Gespräch sitzt, gibt es verschiedene Sachen. Ich sage dem immer so interne Punkte und externe Punkte. Interne Punkte sind so, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, dass du mal, du fragst intern mal nach, kennen wir den schon, hat er bei uns schon gekauft, kennt ihn jemand, gibt es Beziehungen zu dieser Person, gibt es irgendwelche Daten aus der Vergangenheit, die wir zuziehen können. So alles, was so innen vorhanden ist, auch was brauchen wir, was ist uns wichtig, was ist unser Bedürfnis, was wollen wir nicht. Und dann die ganze Innensicht, aber auch die externe Sicht, wer kommt denn da? Und heute ist es relativ einfach, heute kannst du die Leute einfach bei Social Media begleiten, du kannst die auf LinkedIn anschauen, was haben die für Fähigkeiten, wo kommen die her, wie viele Follower, wie viele Kontakte haben die, gibt es ähnliche Kontakte, das heißt, heute ist es sehr, sehr einfach, sich auf eine Verhandlung vorzubereiten. Extern natürlich auch noch, gibt es andere Angebote, wer bietet das sonst noch an, wenn du Wettbewerb hast, oder wenn ich jetzt drei Claudias kenne, die alle genau das gleiche können wie du, dann ist das natürlich sehr einfach dann für mich zu verhandeln. Wenn es aber nur eine gibt, dann wird es natürlich schwierig. Und du warst bei mir im Workshop dabei, den ich gegeben habe, da war das dieser Punkt, das Keep, das heißt, behalte das für dich. Also wenn ich zu dir komme und sage, ach Claudia, du bist fantastisch, ich folge dir schon so lange und ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Schön treffe ich dich endlich. Was kann ich denn bei dir kaufen? Dann ist meine Verhandlungsposition natürlich extrem schlecht.
Das heißt, was man nicht machen sollte, ist auf eine Person zukommen und sagen, hey, ich würde gerne bei dir was kaufen.
Das ist sehr schlecht, ja. Kommt darauf an, was dein Ziel ist natürlich. Meine, die jetzt hier dabei sind in der Vacation, das war wahrscheinlich jemand, der total überzeugt ist von dir und der sieht natürlich, dass der Wert aus der Zusammenarbeit viel höher ist. Das heißt, er hat im Kopf, so gehe ich auch in der Verhandlung, ich habe natürlich eine Zielvorstellung, ein inneres Budget. Wenn ich sage, okay, Branding, merke ich zum Beispiel, wenn ich dir folge, merke ich, okay, Branding, da muss ich noch was tun, da kann ich noch was optimieren. Und dann habe ich vielleicht eine Zahl im Kopf, die ich bereit bin zu investieren. Und solange du innerhalb dieser Zahl bist oder vielleicht sogar ein bisschen drunter, ist doch alles okay. Mhm. Und das war bei der Person wahrscheinlich so der Bedarf da, ist dir wahrscheinlich mehrere Wochen, Monate gefolgt. Und wenn du clever bist, postest du natürlich in der Story auch immer mal wieder so einen ungefähren Rahmen, was die Zusammenarbeit kostet. Und wenn du das machst, wenn du zum Beispiel immer wieder sagst, ja, 1:1 kostet das ein mittlerer vierstelliger Betrag, dann geht die Person nicht von 200 Euro aus, aber auch nicht von 20.000. Das heißt mittler vierstelliger Betrag und dann stellt sich halt jeder was anderes vor. Das kann sein 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 und solange es dann drin ist und du das immer wieder mal sagst, dann bin ich halt nicht überrascht. Dann ist das im Bereich des Möglichen. Ich sage zum Beispiel bei mir im Podcast immer, mit mir musst du nicht verhandeln, aber mit mir kannst du rechnen. Und ich habe das vor knapp, glaube ich, 100 Folgen gesagt. Und es gibt heute noch Kunden, die sagen mir diesen Spruch. Und den habe ich schon lange vergessen. Aber es hat irgendwie gewirkt. Mhm. Weil die Leute dann sagen, okay, mit dem musst du nicht verhandeln, mit dem kannst du aber rechnen. Und das ist so. Ich gebe immer Vollgas für meine Kunden und begleite die und berate die erfolgreich durch Verhandlungen. Und ja, und ich weiß, dass der Mehrwert jetzt zum Beispiel von meiner Arbeit, wie auch von deiner, viel höher ist als der Preis. Deshalb bin ich da auch nicht verhandlungsbereit.
Ja, schön zusammengefasst. Was ich gerade noch einen mega spannenden Punkt fand, ist, dass du das auch mit der Konkurrenz nochmal gesagt hattest. Dass natürlich, also jetzt aus deiner Perspektive gesprochen, wenn es sozusagen keine Alternativen gibt, dann bist du in einer schlechten Handlungsposition. Genau. Das aber natürlich auch ich jetzt, wenn ich weiß, okay, es gibt hier noch drei andere Claudias, dass auch da es nochmal für die Verhandlung selbst super wichtig ist, diese Konkurrenz einmal zu kennen und dann aber auch ganz klar zu wissen, was unterscheidet mich denn von denen, was mache ich besser, was mache ich anders, damit ich dann vielleicht sogar bevor du es ansprichst, schon mal die Karten ausspielen kann und sagen kann, guck mal, pass mal auf, ich weiß zum Beispiel bei mir Thema Positionierung, dass super viele eher, ich sag mal, Gruppenangebote anbieten, dass sehr viele Angst haben, in so einer großen Gruppe unterzugehen oder nur so eine Standardlösung übergeschlüpft zu bekommen. Und dann kann ich sozusagen, bevor der Kunde diesen Vorwand überhaupt bringt, das sozusagen schon ansprechen, dass ich sage, naja, pass mal auf, bei mir ist es halt, ich weiß, wie wichtig das ist für deinen Erfolg, dass wir auch super individuell miteinander arbeiten. Deswegen bekommst du bei mir 1:1-Kurs, wo wir wirklich gucken, was passt denn zu dir, zu deiner Marke, zu deinen Kunden. Also fand ich gerade nochmal einen sehr spannenden Aspekt, dass du sozusagen auch für die Verhandlung das Thema Konkurrenzanalyse da auch super relevant ist.
Absolut. Ja, und du musst dich halt auch positionieren und das ist dein Thema. Das heißt, wenn du das genau gleiche machst wie die anderen, dann wird es halt auch schwierig in der Verhandlung. Vor kurzem hat mich ein Kunde gebucht, der hat mich letztes Jahr angefragt und der hat mir letztes Jahr gesagt, hey, bei uns im Unternehmen, maximaler Tagesansatz für ein Training, der ist zu hoch. Und da habe ich gesagt, mir schade für dich, wenn das der maximale Ansatz ist, dann arbeiten wir nicht zusammen. Dann hat er jemand anders gebucht und dieses Jahr ist er wiedergekommen und gesagt, okay, wir haben das gemacht letztes Jahr, das war aber nicht gut. Und jetzt haben wir einen anderen Rahmen, hast du trotzdem noch Lust? Und ich so, ja klar. Und bin ich da hingegangen, am Training gehabt und die haben alle gesagt, das war komplett was anderes. Das war richtig aus der Praxis zum Beispiel, weil es gibt viele Theoretiker da draußen, ganz wenige Praktiker. Und ich habe mich zum Beispiel ganz klar positioniert aus der Praxis. Weil ich war über 10 Jahre international im professionellen Einkauf unterwegs, habe mehrere tausend Verhandlungen geführt. Und wenn da irgendjemand 4 Bücher gelesen hat, dann ist das zwar toll, dann kennt er die Konzepte, aber dann kann er vielleicht nicht 30 Beispiele dazu nennen. Du hast ja mich jetzt erlebt und schon ein paar Mal mit mir gesprochen. Ich kann fast von jedem Person, der mir eine Frage stellt, 3 Beispiele nennen. Das kommt natürlich nur daher, weil ich so viel Erfahrung habe und natürlich eine riesen Freude habe im Thema Verhandeln. Das kommt noch dazu. Und dann bist du natürlich nicht vergleichlich. Und so einer meiner Lieblingssprüche ist auch immer, wenn die sagen, ja, aber der andere kostet nur so viel, dann sage ich immer, ja, muss der auch. Weil der hat nicht so viele Kunden, der hat nicht so viel Reichweite, das Angebot ist vielleicht nicht so gut, deshalb muss der auch günstiger sein. Das heißt, Preis hat auch immer eine direkte Verbindung zu Qualität und zu Wert.
Du hast jetzt 2 Sätze gebracht, wo ich mir dachte, oh, in meinem Kopf, ich muss mir das selbst nochmal anhören und notieren. Einmal der Satz von gerade ebenso, das muss der auch. Und der Satz davor, als du meintest, was war jetzt der genaue Wortlaut? Du hattest gesagt, schade, dann werden wir nicht zusammenarbeiten.
Ja. Genau.
Thema Preisverhandeln mit den Kunden. Hast du da so, also kommt es so intuitiv aus dir heraus, aus deiner Erfahrung, oder hast du auch so Sätze, die du vielleicht auch hier im Podcast jetzt eben teilen kannst, was so Tipps sind, damit man, wenn es ums Thema Preise verhandeln, Angebote verhandeln, da ein bisschen schlagfertiger ist und in der Verhandlung das bekommt, was man möchte?
Ja, also wie viele Stunden Zeit hast du?
Wir sind jetzt bei Minute 15:44.
Nein, ich sag's mal so, es gibt ein paar Sachen zum Thema Preisverhandlungen. Das eine Wichtige ist so, dass sehr viele Menschen sagen, ja, der Kunde will immer einen Rabatt. Der verhandelt immer mit mir über die Preise. Und meiner Erfahrung ist es so, dass meistens die Leute selbst mit den Preisverhandlungen anfangen. Das heißt, wenn du jetzt ein Angebot hast, Claudia, und sowas sagst wie zum Beispiel, das ist mein Preis, und dann gleichzeitig sowas sagst wie, ja, aber da können wir noch drüber sprechen, dann hast du die Preisverhandlung eröffnet und nicht der Kunde. Und das passiert bei dem größten Anteil der Leute, eröffnen die selbst die Preisverhandlung, weil sie die Ruhe nicht aushalten können, weil sie nicht selbstbewusst die Zahl nennen können und dann einfach schweigen, sondern dann eben so sagen, ja, ist das ungefähr so in ihrem Budget oder da kann man schon noch was machen oder lass uns nochmal drüber reden. Und in dem Moment zeigst du halt Schwäche und zeigst auch gleichzeitig, das ist nicht in Stein gemeißelt.
Wichtiger Punkt. Jetzt, wo du sagst, bin ich total bei dir. Ist, glaube ich, eines der ersten Sachen, die ich damals am Anfang der Selbstständigkeit gelernt hatte, dieses, du nennst den Preis und dann wartest du erstmal kurz. Und du wartest so lange, bis das dein Gegenüber was sagt. Also gib dein Gegenüber mal die Zahl, so nachzudenken und das, die Info, die er gerade bekommen hat, mal zu verarbeiten. Er wird irgendwann schon was sagen dazu.
Genau, genau. Und meistens so der Erste, der die Stille durchbricht, der verliert, oder? Und das ist so der Erste, Grundsatz, dass halt du sehr oft die Person bist, die Preise Verhandlung eröffnet. Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst und denkst, ja, bei mir stimmt das ganz sicher nicht, das ist mir noch nie passiert, dann ist das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass genau du der bist, der die Preise, die Rabattschlacht oder die Preisverhandlung eröffnet. Was zu meiner Erfahrung. Der zweite Punkt ist, Verhandeln ist ein Spiel. Und nur wer spielt, gewinnt. Das heißt, wenn jemand nach einem Preisrabatt fragt oder nach einem Nachlass, dann denk in Zukunft einfach dran, der oder die will nur spielen. It's part of the game. Es ist ein Spiel. Das heißt, wenn jemand einen Nachlass will, sehr oft ist es so, wenn jemand einen Preisnachlass will und dann sagt man, nein, das ist der Preis. Also man ist dann natürlich lieb und charmant, das ist klar, aber man ist quasi weich zum Menschen, aber hart in der Sache. Ne? Das ist auch so einer der Punkte vom Harvard-Prinzip der Verhandlung. Das heißt dann, dass die andere Person sehr oft sagt, ja, weißt du, ich habe es einfach mal probieren wollen. Oder, ja, bei uns ist es so üblich, dass wir fragen. Ja, das ist doch schön, aber es ist ein Spiel. Das hat mit dir als Person nichts zu tun. Jeder von uns Menschen will möglichst wenig bezahlen und viel dafür bekommen. Sei es im Urlaub, sei es privat, sei es im Business, das ist egal. Also es ist nur ein Spiel. Und wenn dir jemand sagt, ja, aber Frederik, wir haben kein Budget, dann sage ich immer, das ist doch gar kein Problem. Also das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Wenn du kein Budget hast, das ist kein Problem. Also nicht mein Problem. Das heißt, das ist auch nur ein Spiel. Wir haben kein Budget. Meine Chefin hat gesagt, das sei zu teuer. So what? Also, ja, hast du halt probiert. Schön. Also, ja. Mach es nicht zu deinem Problem. Und ja, sieh es als Spiel an. Und vielleicht noch so der dritte Grundsatz, den ich immer mitgebe, ist, leg nur was auf den Tisch, wenn du was dafür kriegst. Das heißt, wenn du einen Preisnachlass gibst, dann musst du was dafür zurückbekommen. Das heißt, wenn ich jetzt 500 Euro Nachlass gebe für jetzt irgendein Programm, dann sage ich, okay, aber dann bringst du deine beste Freundin mit, die das Programm auch bucht. Mhm. Oder du machst mir ein Testimonial-Video oder du machst dann auch noch 12 Monate, anstatt nur 3 Monate. Das heißt, du gehst mit der Forderung in die Luft, wenn die andere Person was will, weil du machst keine Geschenke. Keine Geschenke ohne Gegengeschenke.
Das ist ein spannender Punkt. Also es ist natürlich total smart, dann zu sagen, okay, ich schenke jetzt hier einen Preisnachlass und dafür bekomme ich aber auch was.
Ja, klar.
Hat das, also dieser Grundsatz von du machst keine Geschenke, gibt es da einen Grund dafür, zu sagen, man zeigt keine Schwäche oder man gibt nicht zu viel her? Woher kommt das?
Nee, das ist jetzt eine Interpretation, ob das Machtspiele sind oder so. Aber ich sage es mal so, wenn du jetzt irgendwo im Restaurant bist und jetzt gehst du dahin und jetzt hast du ein Dreigänge-Menü gegessen, eine gute Flasche Wein getrunken und am Schluss kommt der Koch raus, sagt, war's fein und du sagst ja. Und dann sagt der Koch, wisst ihr was, tolle Truppe, ihr kriegt einen Espresso aufs Haus. So, dann hat er ein Geschenk gemacht. Ja, das Geschenk hat er ja nur gemacht, weil ihr gerade mega gute Stimmung hattet, drei Gänge gegessen habt, vielleicht sogar noch Dessert und Nachspeise und so und höchstwahrscheinlich wiederkommt. Wenn du halt einen Espresso aufs Haus kriegst, oder? Im Urlaub kriegst du das selten, weil die wissen, du bist Tourist, du kommst einmal und wahrscheinlich lange nicht mehr. Mhm. Aber wenn du so in deiner Heimatstadt bist, dann macht das ja Sinn. Das heißt, du gibst dann was auf den Tisch und erhoffst dir dann natürlich eine tolle TripAdvisor-Bewertung oder was als Gegenleistung oder vielleicht halt, dass du halt wiederkommst. Mhm. Und ja, eine weitere Empfehlung gibst oder sowas. Also das ist gemeint. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern mit dem Grundsatz, dass du nur etwas gibst, wenn du was dafür bekommst. Also wenn du zum Beispiel irgendwie kostenlos irgendwas, zum Beispiel jetzt du einen Branding-Workshop machst irgendwo, kostenlos, und die Person hat aber irgendwie 2000 Newsletter-Abonnenten und macht dann Werbung mit dir, dann hat die Person ja was davon. Du gibst deine Zeit für den Workshop und kriegst im Gegenzug irgendwie halt Reichweite von 2000 Newsletter-Abonnenten. Und das ist zum Beispiel am Anfang, wenn du ganz frisch bist, selbstständig bist, neu gründest, extrem wichtig. Mhm. Wichtiger als irgendwie 100 Euro zu kriegen für die 20 Minuten.
Ja, super, super spannend. Es ist auch gerade richtig schön zu sehen, wenn mir auffällt, so wie viel Überschneidungspunkte es doch gibt. Am Anfang hatten wir noch überlegt, so wie bringen wir zu Verhandlungen und Branding wirklich so unter einen Hut. Aber alles, was du sagst, hat so viele Überschneidungspunkte und auch gerade, weil du vorhin meintest, so Vorbereitung, so interne Infos ziehen und so. Und auch da einfach so dieser Grundsatz, sein Gegenüber ja richtig, richtig gut zu kennen und dann ja auch zu wissen, okay, was ist so mein Ziel, wofür stehe ich, wo möchte ich hin, was ist so das Ziel von meinem Gegenüber und wie schafft man jetzt eigentlich so den Sweet Spot zu finden, dass dann beide Seiten happy sind.
Absolut, richtig. So, jetzt mal eine Frage an dich, Claudia. Wenn du so Experten, Berater, Coaches so siehst, sei es auf LinkedIn oder Instagram, was ist so, das würde mich mal so interessieren, was ist so ein ein Fehler aus Branding-Perspektive, den du immer wieder siehst? Mhm. Oder so deine Top 3, wo du sagst, ey, das, ich kann es nicht mehr sehen, aber es gibt immer noch Leute, die das tun.
Mhm. Boah, gute Frage. Also ich glaube, der allergrößte Fehler ist, dass man denkt, man kennt seine Zielgruppe. Man denkt, man weiß, was der Kunde will, weil man selbst irgendwie Experte in dem Gebiet ist und hat aber gar keine Ahnung, wie man die Kunden wirklich, wirklich gezielt anspricht. Also das ist wahrscheinlich der häufigste Fehler, was dann auch die meisten Marketing merken, dass sie keine Reaktion bekommen, dass niemand sich auf Erstgespräche bewirbt, dass man ganz viel rauspackt an Content, aber keine Resonanz kommt, weil sich niemand von den Kunden wirklich richtig angesprochen fühlt. Und das liegt eben daran, dass du, wenn du den Kunden nicht tiefgreifend kennst, du den immer auch nur auf so eine Oberfläche irgendwie ansprechen kannst, wo sich jeder so denkt, okay, klingt irgendwie ganz schön, klingt ganz toll, aber man überfliegt es eben so richtig. Und man fühlt sich eben nicht wirklich ganz klar gezielt angesprochen, dass man, stell dir das vor, wenn du so dein Handy durchscrollst, dass man das liest und dann so kurz hängen bleibt und sich denkt, okay, Moment. Moment, hier hast du jetzt meine Aufmerksamkeit gecatcht.
Scrollstopper.
Sondern ich überfliege alles oder so, weil sich alles irgendwie so gleich anhört, weil alles auf der Oberfläche ist. Und also zum Beispiel, wenn ich jetzt eben sage, okay, willst du mehr Freiheit, dann ist es so ein Blabla-Satz, wo sich jede Person
aufs nächste Level bringen.
Genau, aufs nächste Level bringen, dein Potenzial entfalten. Das sind alles so... Also Sätze, wo sich natürlich irgendwo jede Person angesprochen fühlt, aber wenn du deinen Kunden eben wirklich tiefgreifend kennst, dann ist halt die Frage, naja, was bedeutet denn für genau diese eine Person Freiheit? Woran erkennt der in seinem Lebensbereich, dass er diese Freiheit gewonnen hat? Was bedeutet für die Person Next Level? Also welchen ganz konkreten Schmerz muss er oder sie zum Beispiel nicht mehr erleben? Also das ist definitiv der größte Fehler, dass ich sage,
so generische Texte.
Genau, generische Texte, breite Zielgruppe, statt wirklich ganz klare Fokuskunde, wo ich dann ganz gezielt ansprechen kann. Das wäre so der erste Fehler. Zweite Fehler ist tatsächlich, dass ich versuche, so zu gucken, was funktioniert am Markt und das dann einfach auch mache. Also, dass ich mir gucke, okay, was für Trends gibt's, was machen die anderen, wie verkaufen die anderen das Thema und dann einfach das Gleiche mache, statt eben wirklich sich mal zu trauen, einfach einen anderen Weg zu gehen, irgendwas zu machen, was auffällt, wirklich mal zu gucken, wofür stehe ich eigentlich wirklich, wie, was habe ich zum Beispiel auch bei dir, ne? Du hast super krass viel Erfahrung und einen ganzen Lebenslauf hinter dir, was Verhandlungen angeht und dann eben nicht zu gucken, okay, was sagen denn andere Experten beim Thema Verhandlungen, wie verkaufen die das, wie kann man das anscheinend gut nach außen tragen, sondern dann eben wirklich mal zu gucken, okay, was ist denn jetzt wirklich so mein eigener Proof of Concept, der sich aus meinen Erfahrungen heraus ergeben hat? Welche Position nehme ich eigentlich ein? Was passiert vielleicht auf dem Markt, wo ich auch eine Kontroverse starten kann, wo ich sagen kann, jede Person erzählt dir, Verhandlungen funktionieren so und so und ich sehe das aber komplett anders. Also hier auf jeden Fall nicht zu versuchen, in der Masse mitzuschwimmen, sondern sich wirklich mal zu trauen, was zu sagen, was Ecken und Kanten hat. Und wirklich so sich auf eine Alleinstellung zu fokussieren, statt zu versuchen, im Markt mitzuschwimmen. Das wäre so das Zweite. Und damit hängt auch so ein bisschen, glaube ich, der drittgrößte Fehler zusammen, dass die meisten versuchen, alles richtig zu machen. Und das klingt jetzt so ein bisschen kontraintuitiv, aber die meisten versuchen so, ich will professionell wirken, ich will mich als Experte zeigen und versuchen so ein ganz perfektes Scheinbild von sich zu erzeugen, was aber so glatt ist, dass halt keiner drauf hängen bleibt. Und die meisten Personen haben Angst, unprofessionell zu sein als Experte. Also kann ich mich wirklich so und so zeigen? Kann ich wirklich die Geschichte erzählen? Ist das nicht unprofessionell? Ist das nicht peinlich? Schadet es nicht meinem Expertenstatus? Und in Wirklichkeit ist es aber eben so, weil so viele Menschen Angst davor haben, unprofessionell zu sein, bleiben sie komplett auf der Oberfläche und sind dadurch total austauschbar und gleich. So viele Personen haben Angst, sich wirklich mit Persönlichkeit zu zeigen, persönliche Geschichten zu erzählen und das eigentlich nach außen zu tragen, was sie unverwechselbar macht, weil dein Thema kannst du kopieren, deine Methode kann jemand kopieren, aber eben diesen eigenen Proof of Concept, deine eigenen Geschichten, deinen eigenen Ansatz, deine Persönlichkeit, das ist das, was dich wirklich nachhaltig von anderen auch unterscheidet und wo du auch wirklich hervorstichst, wo Menschen sich auf einmal sicher Dinge auch erinnern, die du über dich erzählt hast. Und ja, da die Angst tatsächlich eben, ich glaube, aus der Masse hervorzustechen, obwohl das gleichzeitig jeder will, das ist auch was, was ich sehr, sehr häufig sehe. Ja, das glaube ich sind so die drei Punkte, die mir gerade spontan einfallen.
Ja, okay, sehr schön. Also ich sehe schon, also ungefähr so diese drei Punkte. Ich glaube, wenn ich so an meine erste Webseite zurückdenke, waren genau diese drei Punkte alle da drin, komplett. Also weißt du, so blauer Anzug, weißes Hemd und dann ich bring dich auf das nächste Level im Verhandeln und so ein Bullshit.
Genau, genau.
Genau, habe ich all die Fehler alle gemacht, die du jetzt gesagt hast. Und erst nachdem, das ist spannend, erst nachdem, wo ich halt wirklich mal ja, mit den Unterscheidungsmerkmalen rausgegangen bin, mit meinen eigenen Geschichten und vor allem ich gemerkt habe, weißt du, ich kann dir 5 Verhandlungstipps mit Lieferanten geben, das interessiert aber niemanden, oder das, sondern ich habe dann angefangen zu erzählen, wo bin ich gescheitert, welche Verhandlungen habe ich in den Sand gesetzt und habe dann das als Story genommen und daraus dann abgeleitet, wie man es anders, das war es ja im Workshop dabei, oder? Ich habe so 1-2 Fail-Stories erzählt. Und das hat dann plötzlich funktioniert. Das ist spannend. Mhm. Ja? Weil am Anfang fangen alle gleich an, machen sich Gedanken, wochenlang über ein Logo und eine Website und dann sieht das alles immer genau gleich aus. Steht überall genau das Gleiche. Also braucht es kein ChatGPT, das machen heute schon alle das ja, genau total, das Gleiche. Ja. Das heißt, solange ich niemanden habe, der mich ablehnt, wo ich mal Hate kriege, wo sagt, nee, den mag ich gar nicht oder das, dann mache ich wahrscheinlich irgendwas falsch.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch bei mir zum Beispiel aktuell auf der Webseite, ich habe für die Webseite auch schon so Kritik teilweise bekommen, dass ich...
Von deiner Webseite?
Ja, dass ich... Also Kritik wie... dass es unprofessionell ist, dass ich mich viel zu freizügig und also auch sehr, dass ich meine weibliche Energie nutze, um Menschen zu manipulieren. Also solche Sätze hatte ich schon als Feedback bekommen. Und ganz ehrlich, im ersten Moment war ich natürlich schon so ein bisschen so, okay, wow, das sind harte Worte, die kamen schwarz auf weiß per E-Mail.
Okay, also richtig, okay.
Da hat es die Person wirklich sehr ernst gemeint. Und dann im nächsten Moment dachte ich mir, okay, aber das ist ja genau das, was ich, also wenn du eine Position beziehst, dann hast du automatisch auch eine Gegenposition. Und dann wird es Menschen geben, die finden das richtig gut, was du machst und die kommen aus dem Grund zu dir. Und es wird Menschen geben, die das gar nicht verstehen, die sich getriggert fühlen, die das ablehnen, die es unprofessionell finden, wie auch immer. Und da sich aber bewusst zu machen, gerade diese Angst vor Unprofessionalität, unprofessionell bist du, wenn du unprofessionell arbeitest. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein blaues Kleid anhabe oder einen Hosenanzug. Also das auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, sowohl Verhandlungen als auch Branding, um hier sozusagen den Bogen zu spannen, letztlich glaube ich, geht es darum, oder für mich in dem Gespräch gerade so klar geworden, es ist im ersten Schritt super wichtig, dass du A, dich selbst richtig gut verstehst und kennenlernst, dass du weißt, was will ich, was sind meine Ziele, was unterscheidet mich von anderen, was macht mich aus. Und aber genauso wichtig, dass du dein Gegenüber tiefgreifend kennst, also deinen Kunden oder mit wem auch immer du verhandelst oder wen du erreichen möchtest. Und auch da ganz klar verstehst, okay, was bewegt diese Person, was sind ihre Bedürfnisse, was braucht sie, was will sie, wie darf ich mit dir sprechen, dass auch ich mein Ziel erreiche, dass wir ein gemeinsames Ziel erreichen. Auch das war ja ein Tipp von dir, zu sagen, was ist ein gemeinsames Ziel, was wir wollen. Und da dann sozusagen zu gucken, wie kannst du dich als Marke, deinen Kunden, deinen Verhandlungspartner, wie kann man hier die Verbindung schaffen und das zusammenbringen?
Ja, schön zusammengefasst.
Sehr cool. Schön.
Ja. So, ja. Also Ziel von diesem Podcast ist ja, dass es bei dir läuft, auf deinem Podcast, aber auch auf meinem. Und ich stelle am Schluss immer so die Frage, darum muss ich dir jetzt stellen, Claudia, was war denn so für dich eine der schwierigsten Verhandlungen, die du selbst gehabt hast? Vielleicht, wenn du so an den Anfang denkst, wo du selbst dann so die ersten Preisverhandlungen gemacht hast, vielleicht hast du eine Verhandlung mit Mitarbeitern gehabt oder mit Kunden gehabt. Das würde mich noch interessieren, was war so eine Story, die du gerne teilen möchtest?
Gerne. Boah, so eine richtige Story habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht parat. Lass ich mal überlegen. Also was mir tatsächlich nach wie vor immer am schwierigsten fällt, vielleicht hast du da auch noch einen Last-Minute-Tipp. was ich am schwierigsten finde, ist Verhandlungen mit Menschen, die ich schon sehr gut, sehr persönlich kenne. Mhm. Weil es da, finde ich, nochmal schwieriger ist, dieses weich zum Menschen hatte eine Sache, was du ja schon gesagt hattest, da wirklich ganz klar auch zu bleiben und dann eben nicht aus Sympathiefaktoren heraus dann eben weicher zu werden oder schwammiger auch zu werden oder gerade was Preise oder so zugeht, da eben das Gefühl zu haben, okay, da muss ich noch mehr geben, komm, das schenke ich dir noch und so machen wir es noch dazu. Also das ist auf jeden Fall, das sind für mich immer die schwierigsten Verhandlungssituationen. Aber ich habe tatsächlich jetzt keine konkrete Situation im Kopf, die mir einfällt.
Ja, dann nehmen wir doch das. Also es fällt schwierig quasi, wenn du jemanden sehr gut kennst, mhm, da den gleichen Preis abzurufen oder dem nicht irgendwas quasi zu geben, um dann wahrscheinlich auch ein persönliches Gefühl zu haben. Ja, also du möchtest eigentlich nichts anderes als einfach akzeptiert werden von der Person.
Genau, du kennst also die gut, oder? Also in der Bar, oder um dieses Bar-Restaurant aufzumachen, in der Bar würde ich sozusagen kommen, am liebsten sagen, komm, das Bier heute, das geht auf mich.
Genau, genau, ja. Ja, genau. Jetzt ist aber der Unterschied da, dass das in der Bar ja nicht deine Bar ist. Weil wenn es deine Bar wäre und du gibst jedem deiner Freunde kostenlosen Bier aus, dann bist du irgendwann mal pleite. Oder so. So ein Punkt da dabei und der andere ist, überleg dir doch, in dem Fall, schön ist immer, wenn du was schenkst oder was on top gibst, was für dich null Wertkosten hat und für die andere Person mega viel Wert hat. Mach dir ein Beispiel, wenn du einen guten Freund hast oder eine gute Freundin oder jemanden, den du schon lange kennst, dann sagst, weißt du was, das Paket kostet so viel, gleicher Preis für alle, weil du es bist, kriegst du von mir noch on top diese Checkliste, dieses E-Book, dieses Buch, diesen Videokurs im Wert von 500 Euro. Ich mache dir dann Gutscheincode, 100% Rabatt, for you, for free. Und dann kostet dich das nicht viel mehr, aber die andere Person sagt, hey wow, vielen Dank. Dann hast du ein gutes Gefühl, die Person auch und mehr Kosten hast du keine gehabt.
Das ist ein sehr, sehr, sehr cooler abschließender Tipp. Ich glaube, damit können wir mit gutem Gewissen die Podcast-Folge hier an der Stelle beenden. Frederik, magst du nochmal einmal für alle, die sozusagen hier von mir bei Branding Over Coffee zuhören, sagen, wenn ich jetzt sage, wow, Verhandlungen, A, ich habe gemerkt, finden doch öfter in meinem Leben statt als gedacht und B, ich habe jetzt schon hier im Gespräch gemerkt, dass Frederik es richtig drauf hat und mich da definitiv dazu bringen kann, dass ich beim nächsten Mal verhandeln mein Ziel erreiche und das vor allem mit gutem Gefühl und ohne, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich fange hier gleich zu streiten an. Wo finde ich denn mehr von dir?
Also mein Lieblingskanal ist LinkedIn. Ich bin halt sehr viel in B2B unterwegs. Einfach mit mir vernetzen auf LinkedIn oder auch auf Instagram. Einfach Frederik Mattier eingeben. Da findest du mich. Da findest du mich auch in den Kontakten von der Claudia. Da kannst du direkt verbinden. Und so. Und sonst habe ich einen eigenen Podcast, der heißt Erfolgreich Verhandeln. Einfach auf Spotify oder Apple Podcast Verhandeln eingeben. Da komme ich ziemlich weit oben. Und was gibt es noch? Es gibt noch ein Buch, das ich geschrieben habe. Verhandeln ist kein Kinderspiel. Findet ihr auf Amazon und auf überall, wo es Bücher gibt. Genau. Und du, Claudia, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, die sich jetzt für Branding interessieren, weil viele kommen auch bei mir und haben das Thema Preis auf dem Schirm und sagen, wieso kann ich nicht so viele Preise abrufen? Und bei vielen fängt es an, ja, auch beim Branding an. Nicht nur beim Angebot, sondern auch beim Branding. Wenn jetzt da jemand mehr wissen wollte, wo finden sie dich?
Ja, sehr gerne. Also, wenn du eben sagst, ich möchte nicht mehr länger, dass die Kunden mit mir über Preise verhandeln, sondern direkt mit dem Satz, hey, ich will bei dir kaufen und dann auch mit Handschlag, so machen wir es, auf dich zukommen, dann guck gerne vorbei. Mein Haupt- oder Lieblings-Social-Media-Kanal ist tatsächlich Instagram. Da findest du mich unter branding.overcoffee. Ansonsten im Podcast auch hier Branding Over Coffee, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Oder guck gerne auch mal bei mir auf der Webseite vorbei, www.claudiapassberger.de. Und vor allem, wenn du da eben sagst, okay, du möchtest schon mal die ersten Schritte gehen und du willst, Frederik hat es ja schon mal angeteasert, ich habe mit sehr vielen bekannten Personenmarken, die du von der Bühne kennst oder auch siebenstelligen Unternehmern bereits arbeiten dürfen. Und wenn du da wissen möchtest, was die eben gemacht haben, um wirklich als Marke erfolgreich zu sein, dann gibt es für dich jetzt vor kurzem und zum allerersten Mal erschienen meine kostenlose Masterclass Branding Secrets. Die kannst du dir da einfach kostenlos holen. Findest du alles auf meiner Webseite und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht schon bald auf welchem Kanal auch immer über den Weg laufen. Frederik, an der Stelle auch vielen, vielen Dank an dich. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit jetzt hier gleich noch und war schön hier mit dir im Schlossgarten zu quatschen.
Ja, gleichfalls. Und ihr habt ja gehört, im Hintergrund sind manchmal Kinder durchgelaufen, man hört die Leute Ping-Pong spielen, vorher gab es noch ein Eisbad, da man die Leute schreien hören.
Was hier alles so passiert auf einer Location, auf jeden Fall mehr als nur ein Business. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche euch erfolgreiche Verhandlungen.
Ciao, ciao.